Herzlich willkommen zu unserem Podcast Integriert sein Vater. Alright, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Integriert sein Vater. Und noch heute haben wir wieder einen sehr spannenden Gast bei uns im Podcast. Auch er möchte, wie mit unserem Podcast, die Lücke der afrodeutschen Kultur hier in Deutschland schließen, um uns eventuell irgendwann mal eine Identität zu geben. Ja, er konnte bereits mit namhaften Brands zusammenarbeiten, konnte sich auch bereits als Musiker etablieren. Ein Mann mit sehr, sehr vielen Talenten, meine Damen und Herren, zu meiner rechten Seite, der einmalige, oft kopierte, selten, okay, ich sag das mal über dich, aber...
Er schaut schon so, dass er so Moment, Mann.
Ja, so Digga, der klaut das gerade. Ja, so, nein.
Er ist Filmmaker, Director, Writer und sogenannter Bridge-Builder zwischen Deutschland und Ghana. Meine Damen und Herren, an meiner Seite Emmanuel Amoko Janssen. Sorry.
Genau, richtig. Genau, alles gut.
Yeah. Danke. Und natürlich habe ich meinen Partner in Crime nicht vergessen. Der fantastische, die Legende, die YouTube-OG-Legende, Uncle D.
Yes. Ich bin natürlich auch nicht alleine. Ich bin hier mit dem fantastischen, coolsten, schlausten.
Das ist sehr wichtig.
Egal, Leute, ihr kennt ihn. Norman Sosa.
Ja.
Sehr geil.
Aus Köln, Bruder.
Aus Köln. Köln.
Kreuz den Finger.
NRW.
Bist du eigentlich Berliner?
Nein.
Wo?
NRW, Bruder.
NRW, ja?
NRW.
Achso. Du weißt, that's how we do. Kostet die Finger für NRW.
Okay. Krass. Okay, ja, keine Berliner mehr hier.
Naja, keine Berliner. Schade. NRW übernimmt jetzt.
Sehr viele zugezogene.
Ja, sehr viele.
Aber ich claim Berlin.
Warum?
Ich claim. Ist eine süße Stadt.
Ja.
Ist schön. Ja.
Kann man machen, ne?
Ja.
Wo haben wir es eigentlich kennengelernt? Über deine Dings-Ex-Freunde? Oder kannten wir es schon vorher?
Ja, nee.
Darüber, ne?
Boah, das ist interessant, dass du das sagst. Das war so ganz, ganz, ganz am Anfang. Ich glaube, das war 2014.
Krass.
So Herbst, ja. Es sind 10 Jahre. Weißt du, wie schnell das geht? Ich habe auch, bevor ich hier hingekommen bin, war ich auch so, wir kennen uns 10 Jahre. Das war nämlich so eine... Okay, danke schön. Okay, hallo. Das war so eine Comedy-Show irgendwo in Köln. Oi. Dankeschön. Das war eine Comedy-Show in Köln und da hat sie auch Poetry gemacht.
Ach, die ist bei uns aufgetreten,
genau,
Spoken Word Club.
Genau, Spoken Word Club, mein Freund. Und krass. Da hat sie mir auch das erste Mal von dir erzählt.
Okay, heftig.
Also, wie ist dein Kollege nochmal?
Raoul.
Genau, mit Raoul. Siehst du?
Shoutout an Raoul.
Yes.
Krass, wow, 10 Jahre. Da hatte ich schon... Also okay, da war ich schon auf der Bühne, aber ich hatte noch nichts mit Comedy. Yeah. Also selbst habe ich noch kein Comedy gemacht.
Schießen, da habe ich gerade angefangen mit Film.
Stimmt, da hat er auch voll viel gemacht. Ich weiß noch, da hast du Musik gemacht.
Genau, richtig.
Da hast du auch
Da war ich in München
Werbung
bei ProSieben.
Ja,
genau, richtig. Ja.
Crazy. Wow, we go way back.
Mhm.
Wow, wie Zeit fliegt. Mhm. Und dann habe ich euch besucht in Berlin, war ich in der Wohnung, glaube ich.
Einmal. Genau, du warst einmal in der Wohnung. Ah ja, stimmt, zum Geburtstag.
Ja, genau.
Genau, und dann hatten wir die Brücke mit Jeff.
Genau.
Genau, das kam dann noch dazu. Ach so, ihr kennt euch.
Ja.
Und warte mal. This is crazy gerade.
Ich habe dir eine vorgestellt.
Genau,
der
richtig.
Sucht einen Manager,
du meinst, der sucht einen Manager, cool. Und dann hast du die Nummern.
Genau.
Siehst du?
Connected,
mein
ja.
Freund. You Krass. See that? That's community work right there.
Ja.
Mein Freund.
I do this on a daily basis, yeah. By the way.
Ohne darüber zu reden. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Ohne darüber zu reden, einfach machen und Leute zusammenbringen.
Ja.
Weil, egal ob das irgendwie... Okay. Intruder.
Okay.
Egal ob das... Weißt du? Ich meine, ich habe jetzt auch nicht super viel mit ihm zu tun, aber wir sind doch immer Freunde.
Voll.
Und du hast einfach... Du hast, einfach so eine Beziehung etabliert. Einfach so, ihr seid doch zack, zack.
Ja.
Und wir haben zusammen gearbeitet und
Stimmt.
Das auch immer. Weißt du?
Er war dann von Jeff Braun, der auch mal hier war.
Mhm.
So Jeff, ja. Und er hat sich dann einfach, er war dann sein Manager.
Genau.
Ach so.
Für Management gemacht. Ja.
Krass.
Ja, Mann.
Weltzug. Also das ist so,
Mich hat auch zum Beispiel gestern hat mich auch jemand angerufen aus dem Nichts und meinte, ey, du hast doch mit dem und dem zusammengearbeitet, kannst mir seine Nummer geben und so. Und es passiert einfach so, alle zwei Tage fragen mich Leute nach irgendwelchen Kontakten.
Ja. So. Das war Schönes.
Ja.
Ist gut und auch schön, dass du die Nummer rausgibst.
Ja, ja. Weißt du? Ich habe auch manchmal überlegt, so, ey, soll ich dir einfach umsonst geben, Alter? Ja, so, so Kontakte hast du dir auf, also erarbeitet, ja, weißt du?
Muss man immer gucken. Aber ich glaube, na, ist eine gute Sache, allgemein es auszugeben. Weißt du, weil am Ende des Tages, der Kerl, der das irgendwie wollte, der wird ja dann herausfinden, ob die Person, you know, ob das okay ist oder nicht. So, von daher, kein, you know, wir sind nicht auf diesem Ellenbogen-Ding, habe ich ja gerade schon gesagt. Ja, wir geben einfach raus. Freebies for everybody. Crazy,
Okay, fangen wir an mit der ersten Kategorie. Yes. Wir haben in der ersten Kategorie, für all die es nicht wissen, haben wir mal, kommen wir mit Themen oder mit so Sachen an, die vielleicht keiner wusste.
Mhm.
Und ich habe mir neulich einen Podcast von Joe Rogan angeschaut und ich wusste nicht, in Afrika gibt es ja vermehrt Paviane. Ne? Wusstet ihr, dass Paviane Hunde trainieren, damit diese Hunde die beschützen?
Inwiefern trainieren?
Die trainieren die, die richten die ab. Du siehst dann so Videos, wie Paviane Hunde trainieren und die beschützen dann deren Stamm quasi und geben denen dann Bescheid, falls irgendjemand kommt.
Ach was, wirklich,
oder? Ja, das ist heftig, oder?
Das ist crazy.
Ich konnte das gar nicht glauben und Paviane sind auch extrem gefährlich für Menschen, weil Paviane haben so eigentlich, die haben keine Angst vor Menschen.
Genau, die sind so super smart.
Ja, sind super smart. Die kommen dann in dein Haus, die klauen alles, nehmen alles mit, die klauen deine Handys.
So diese kleinen Videos.
Die sind richtig frech, richtig frech.
Aber ich fand das so heftig, dass die einfach dass eine Tierart eine andere Tierart trainieren kann.
Ja, super interessant.
Ich frage mich, wie die Kommunikation ist. Also, ob die sich wirklich verstehen mit den Geräuschen, die aus dem Mund rausbringen? Oder ist es irgendwie mit Zeichen? Also, dass der Hund das versteht.
Ja, ich glaube schon sehr viel Gestik.
Ich glaube auch. Die können ja auch mit den Händen, Fingern schlagen.
Ich glaube schon sehr viel Gestik. Ich meine, so kommunizieren ja Tiere sehr viel Body Language und sowas.
Das ist krass.
Interesting.
Oder?
Facts.
Trainiert dein Affe einfach, mal, so ein Hund.
Ich hole mir einen Hund und dann.
Und die machen das, damit die Paviane
dann
beschützen.
Genau, die beschützen dann deren Crew quasi. Das sind dann so, keine Ahnung, hunderte von Paviane. Und dann sitzen die da auf den Bergen oder wo sie auch immer sind. So,
so in der Wildnis.
In der Wildnis, genau. Und passen dann auf, wenn ein Löwe kommt oder so. Und dann so
ich meine, manche Menschen machen das Gleiche, ne?
Das hat mich halt daran erinnert. So, dass die sind ja sehr menschenähnlich. Ja,
come on.
Und die haben genau die gleichen Attributes wie wir Menschen, nur dass sie halt so ein bisschen
rationales Denken und kognitive Denkstrukturen sind nicht so
gegeben.
Krass. Bei denen. Ja. Das wäre ja krass, wenn die so wirklich denken könnten und so.
Planet der Affen.
Wollte ich gerade sagen.
Ja,
nicht
Affe,
umsonst
stimmt.
Gibt es diesen Film Planet der Affen.
Ja,
so.
Ja.
Crazy.
Wie steht ihr eigentlich, weil mir ist es gar nicht aufgefallen, ich mache eine Show jeden Mittwoch in Moabit, so Comedy Meets Music. Da haben alle die Möglichkeit, ihre Sachen zu testen, so wie Comedian als auch Musiker. Und an den Wänden hängen so AI-generierte Bilder. Und diese Bilder, mir ist es gar nicht aufgefallen, ich bin reingekommen und coole Bilder. Bis dann ein anderer Freund, Dio, der kam rein, englischer Comedian, der auch Deutsch macht. Schwarzer Bulgare, Kongo und Bulgarien, crazy Mix. Und er meinte so, fuck, das ist so fucking racist. Und so, weil das sind halt Gorillas, aber in so coolen Sachen. Weißt du, so Gucci.
Das ist so Hip-Hop-mäßig.
So Hip-Hop-mäßig so gemacht. Ja. Und dann musste ich halt so, seitdem denke ich die ganze Zeit drüber nach, ist das so racist oder ist das einfach nur Kunst?
Also, ich würde sagen, es ist Kunst. Eher, weil, also ich als Schwarzer identifiziere mich ja nicht mit diesem Gorilla oder mit dem Affen oder sowas, du weißt, also warum sollte ich mich jetzt darüber aufregen, dass jetzt irgendein Tier jetzt Klamotten irgendwie da anhat und irgendwie cool aussieht oder so. Deswegen, also ich sag es einfach, also ich persönlich sage, es ist einfach nur ein Bild.
It's the victim mindset.
Ja.
Weil ich habe das auch gar nicht so gesehen.
Same.
Ich kam rein so, voll die coolen Bilder.
Ich bin auf jeden Fall voll bei dir. Voll. Ja.
Ja. Aber du kannst auch das.
Dankeschön. Kann ich auch ein bisschen mehr.
Ja.
Ich frage mich, ob das so eine
Diskussion wert wäre. Na, also wenn, sag ich mal, wir sind jetzt alle da in diesem Restaurant oder in der Bar und dann kommt jemand, ein Schwarzer, und sagt so, ey, das ist voll racist und so, nimmt das ab und was weiß ich. Mhm. Und da würde ich mir halt denken so, oh, das, du machst gerade zu viel einfach. Auch so,
den Vibe kaputt.
Du? Ja, alles, du machst alles kaputt und das ist ja nicht unnötig. Racist irgendwie oder so. Es sei denn, er erklärt mir wirklich, wirklich, warum das für ihn racist ist oder so.
Ja, er sagt so, it's a depiction of the black man wearing cool stuff, weil nur so, weil im, also im Weltbild tragen nur so coole Afro-Americans so solche Anziehsachen.
Ja,
und der Gorilla sieht ein bisschen so aus wie ein schwarzer Typ, so meint er zu mir. Und ich meinte, Bro, am Ende des Tages ist es einfach, erstmal ist AI generiert, so, zweitens ist es für mich halt einfach Kunst, so, und drittens, nur weil wir, nicht jeder trägt solche Anziehsachen, weißt du, es gibt auch Schwarze, die tragen einfach so Suit and Tie, oder keine Ahnung, laufen nur mit Rip-Shirt rum oder so, oder haben gar keinen Style, weißt du, so einfach so Primark oder so, weißt du, so, deswegen fand ich das,
ist zu weit
hergeholt. Not worth the discussion,
bisschen,
bro.
Ja, fand ich auch.
Ja, Mann.
Okay, kommen wir zu Life in Color. Kommt Emmanuel mit einem Thema, und zwar Männlichkeit in der Black Culture. Mhm. Und ich habe das einfach mal so random bei Google angegeben, weil ich mal wissen wollte, wie die Definition bei Google ist. Mhm. Und da war eine Erklärung, war folgende. Im Allgemeinen waren sich Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts einig, dass die Merkmale der schwarzen Männlichkeit eine gesteigerte sexuelle Begierde, eine Vorliebe für gewalttätige Dominanz, Feindseligkeit gegenüber Homosexualität und eine coole Haltung angesichts wirtschaftlicher oder intellektueller Minderwertigkeit umfassten.
Mhm. Oh.
Wie findet ihr diese?
Ja, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall, wer hat das geschrieben, waren auf jeden Fall so weiße Vorstellungen.
Ja, hundertprozentig. Ja, hundertprozentig.
Ja. Ja. Ja, das ist, finde ich voll interessant, weil das ist auf jeden Fall, auch wenn sich das so, so sehr stereotypically anhört und that's it, aber das ist wirklich das, was so im Unterbewusstsein immer wieder, ne, eine Rolle spielt, auf jeden Fall. Zu 100%. Und was ich noch interessanter finde, weil ich versuche immer so bei mir zu bleiben, ist, dass wenn man nicht aufpasst und nicht aware ist, dass du ganz oft dich selbst in so eine Schublade manövrierst. Mhm. Weißt du? Und dann siehst du was, wie zum Beispiel diesen Gorilla, und dann denkst du, du bist das. Und dann hast du auf einmal so ein, ey, was ist das?
Naja. Genau.
Aber es hat eigentlich nichts mit dir zu tun. Mhm. Das hat nur irgendjemand gesagt die ganze Zeit.
Ja.
Und dann hast du es geglaubt am Ende des Tages. Ja.
Das finde ich auch. Ich finde es halt voll interessant, weil ich habe oft das Gefühl, das hat mir vorher auch ein bisschen so angeschnitten, so oft das Gefühl, dass wenn dann nicht schwarze Menschen mich so sehen, dass die mich dann automatisch in einer dieser Definitionen und Schubladen reinpacken, ohne dass ich wirklich irgendwas gemacht habe. Ich bin immer der Coole, so auf einmal. Ich bin immer so, so Art, bist du bestimmt voll dominant im Bett.
Genau, richtig, ja.
So, hä?
Wishful thinking.
Genau. Wo ich dann immer denke, so, hä, what the fuck? So, weißt du?
Ist schon interessant. Aber das ist auf jeden Fall so, ja, das geht auf jeden Fall. Das ist so ein großes, unterbewusstes Thema. Ist halt interessant, gerade, ich meine, Männer allgemein, ne, muss man auch immer wieder sagen, ist halt, da gibt es halt immer so ein Stereotyp drauf.
Mhm.
Genau, ganz viele natürlich machen es auch. Und was auch immer. Aber was ich auch immer sage, so, wenn es dann so um so Toxic Masculinity und so geht, also ist es jetzt nicht so, also ich persönlich kann nur darüber reden, weißt du? So, of course, ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben verkackt habe und wie oft ich in meinem Leben jemanden verletzt habe, ne? Und da nehme ich auch so die Schuld an, aber es war jetzt nicht so, dass ich aufgestanden bin und mir gedacht habe, okay, today I'm gonna fuck somebody up. Weißt du? Ich wusste es einfach nicht besser. You know, durch Gesellschaft, durch das patriarchale System, vielleicht auch, weil mein Vater nicht immer so am Start war, weißt du? Und, you know, ist halt, you know, dann, wie gesagt, dann ist es halt voll schnell, dann hast du nämlich auch für dich so keinen Halt und dann nimmst du das und dann nimmst du das und dann bist du halt, wie gesagt, so super schnell in der Box drin. Aber ist halt viel mehr, so, you know. So, ich meine, like, Masculinity an sich ist ein Threat, you know. Ein Mann kann auch Feminine Energy haben. Es ist so.
Das Spektrum ist halt viel.
Spektrum ist so riesig. Super groß. You know, ich kann, wenn ich irgendwie draußen bin und ich sehe, da ist irgendwie eine Bedrohung, bin ich auf jeden Fall der Kerl.
Mhm.
Weißt du? wenn ich mit meinem Girl bin, bin ich R&B-Guy Nummer 1. Mm. Und ich liebe es zu kuscheln und alles und bin sehr soft. Weißt du, und bin da auch voll cool drin. You know? Also, ist so viel mehr, als wie man denkt. Und dann auf jeden Fall gerade als schwarzer Mann.
Voll.
Ja. Was da dran stand, da wollte ich noch drauf eingehen, ja, dass mit dieser Begierde und sehr eine sexuell, das finde ich halt voll, das ist ein sehr interessantes Thema. Da habe ich irgendwie die letzten Jahre so extrem oft drüber nachgedacht und auch sowas beobachtet, weil natürlich, weißt du, habe ich so Gespräche mit auch mit schwarzen Frauen und dann, ne, ganz oft diese Beziehungskiste, okay, like, why, warum gibt es so wenige Black Couples und warum und dann dies und das, und was auch immer. Und was ich dann gemerkt habe, ist ganz oft, dass, you know, du hast halt nicht so wirklich als schwarzer Mann nicht so wirklich irgendetwas, wo du so zugreifen kannst, ne? Weil dann vielleicht auch eine Vaterfigur fehlt, so eine gesunde. Und dann wird dein Self-Esteem halt, you know, dann eignest du dir gewisse Sachen ein, dann bist du der Coole, dann trägst du das, trägst du dies, you know, dann hast du das Material und das ist für dich alles ganz cool. Aber das ist ja halt alles nur so fiktiv. Also es gibt es ja gar nicht eigentlich.
So, ne? Was du auch gesagt hast bezüglich der Identität.
Genau, richtig. Du hältst dich an Sachen fest, die eigentlich so, das ist so irgendwie so eine Fantasie von dir. Dann kommt noch dazu, was auch ganz oft passiert, ist dadurch genau das, was du angesprochen hast, was so in ganz vielen Köpfen ist, auch wenn dann kommt, ne, sagen wir mal, dann kommt eine weiße Frau daher und die findet einen schwarzen Mann attraktiv und genau, die ist so aufgewachsen, wie sie aufgewachsen ist und dann ist dann Fetisch und dann denkt sie sich, auch wenn sie nicht drüber reden würde, denkt sich in ihrem Kopf, oh mein Gott. You know?
Black.
Oh mein Gott.
Cock down.
You know, oh mein Gott. Weißt du? Nee, ist so. Und you know, I'm not talking about in general, aber das passiert. Und das ist dann auch interessant, weil du bist dann in der Schublade drin und du kriegst dann diese Fetischisierung, was auch so eine Anerkennung für dich ist, die du vielleicht normalerweise nicht so bekommst. Und dann hängst du dich da auch dran fest. Und dann steigert sich dein Selbstbewusstsein auch über diese Fetischisierung. Ist ja dein ganzes Selbstbewusstsein basiert dann auf irgendwelchen Sachen, die gar nicht vorhanden sind.
Ja, ja.
Auch dieses so, bist mein erster Schwarzer. Ich habe nie was mit Schwarzen gehabt, dann bist du so.
Genau. Und du bist gar nicht so, bist gar nicht so wie die anderen. Weißt du? Ja.
Was würdest du sagen, inwiefern beeinflusst Medien und Popkultur die Wahrnehmung von schwarzer Männlichkeit?
Extrem. Weil du immer wieder das gleiche Bild hast. Du hast immer wieder das gleiche Bild. Und ich habe das letzte Mal auch drüber geredet. Und das war auch wirklich so ein Grund für mich, so Film zu machen, weil ich habe einfach so eine Providing Nature. Weißt du, und ich bin Krebs vom Sternzeichen. Und ich versuche halt irgendwie immer so ein bisschen so Nurturing, irgendwie was beizubringen, was ich irgendwie gelernt habe, so gut es geht, so gut wie ich es kann. Weißt du, ich bin auch nicht perfekt, das ist auch wichtig. Aber sehr. Ne, wir haben ja gerade auch kurz drüber geredet. Wir sind aufgewachsen. You know, ich bin 80s Baby. Und you know, ich bin in einem Ghanaien-Haushalt aufgewachsen und natürlich bin ich irgendwo in Deutschland, irgendwo in NRW und gucke dann Fernsehen und dann läuft da keiner so rum, der so mich repräsentiert so wirklich. So das Einzige war dann irgendwie Fußball. You know, ich denke an so Emil Mpenza und so.
Ja, ja.
Weißt du, so Leute,
Sammy Kufur.
Sammy, so, das sind so Leute, die ich gesehen habe. So dann natürlich gab es dann so irgendwie dann so ein bisschen später so Afrop und Sammy Deluxe, was ich dann auch cool fand, aber so richtig cool war halt so Will Smith für mich. Und der kam halt nicht aus Deutschland.
Ja,
you know?
Ja.
Und bei mir war dann halt auch direkt die direkte Brücke, you know, so Ghanaian Guy, born and raised in Deutschland. Aber ich habe halt 80% meiner Familie in den Staaten, weißt du? Ich auch, ja. Und ich bin halt als Einzelkind hier groß geworden, was auch, weißt du selber, was voll selten ist, gerade als Ghanaian Child, so, weißt du? Und da waren halt meine Cousins, Cousinen und Familien, was auch immer. Und dann war ich da halt so ganz oft im Sommer. Und das hat mich einfach sehr geprägt. Und da waren so vor meiner Haustür die Menschen, die einfach cool waren. Und daran habe ich mich die ganze Zeit hochgezogen. So. Und of course bringe ich dann manchmal so Anglizismen mit rein und rede so ein bisschen Englisch. Das ist das Normalste, weil hier keiner war.
Ja.
Genau, hier war keiner. So, es war Mola Adebisi war irgendwo da.
Ja.
Der war ein bisschen cool. Dann bist du erwachsen, dann bist du so, what the hell is going on?
Bei mir war, ich weiß das noch, bei mir, weil das Ding war, ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen, also meine Eltern haben sich früh getrennt. Mein Vater hat damals noch in Stuttgart gewohnt. Ich bin in Stuttgart geboren, aber in Köln aufgewachsen.
Okay. Du bist in Stuttgart geboren?
Naja, in Waiblingen. Okay.
In Waiblingen, krass. Da war ich mal.
Ja. Also in Weinstadt geboren und in Waiblingen haben wir gewohnt.
Krass.
Und bis ich so 3 war oder so. Und dann hat meine Mutter sich getrennt, die ist nach Köln gezogen. Dann bin ich hin und her gependelt zu meinem Dad, bis ich so 10 war. Mhm. Aber hat mein Dad auch 3 Jahre nicht gesehen, keinen Kontakt mit ihm gehabt. Dann irgendwann halt Kontakt mit ihm aufgebaut. Und als meine Mutter nach Köln gezogen ist, hat sie halt gearbeitet und dann war ich halt bei einer deutschen Tagesmutter, deren Vorfahren halt auch im Dritten Reich waren. Ich habe auch so Fotos, die mir so Sachen gezeigt und so, aber die war ganz cool. Ja. Und ich wusste damals zum Beispiel gar nicht, habe ich schon mal in der ersten Folge, glaube ich, gesagt, dass ich schwarz bin. Also ich wusste, dass ich anders bin, aber so im Kindergarten zum Beispiel, ich war mir nicht so bewusst.
Okay.
Und erst so in Grundschule, fünfte, sechste Klasse, genau so, hat mir ein Mitschüler, ein türkischer Mitschüler, hat mir, kennst du Nana noch?
Na klar.
Ja, er hat Nana und Down Low und so, hat mir so ein Album so von denen geschenkt zum Geburtstag. Und das war meine Introduction zu Black Culture, weil ich davor habe ich so Bravo-Hits gehört.
Ja,
so mit hier Du, die Bedei, so Eiffel, Eiffel 65 und so. Und der hat mir quasi erst so diese Tür geöffnet, wo ich dann gesagt habe, ah, okay.
Voll wichtig.
Das sind die Leute, mit denen ich mich identifizieren kann. So, weißt du, so Nana, so Down Low, so aus Hamburg, die Jungs damals und so.
Booyah Family,
genau.
Ja, Mann.
Und das war erst mein Einstieg. Ja, genau.
Der hat NSYNC produziert.
Ach, okay, krass. Das wusste ich nicht. So, und das war für mich erst so meine Eintrittskarte. Und dann genau das, was du gesagt hast, so diese Fetischisierung, auch dieses so, mein Platz in der Schule zum Beispiel auch finden, so, wer bin ich überhaupt? So, Norm ist immer der Coole, Norm, der hat immer Dreadlocks, der hat immer Conros, der hat immer so freshe Sachen aus Amerika, weil wir halt immer nach Amerika gegangen sind zu meinen Verwandten und so. Und dann halt auch so, ah, voll cool und so. Und darauf habe ich meine Identität aufgebaut, obwohl ich ein sehr unsicherer und naiver Typ war.
Oh mein Gott.
Wow.
Ich finde es voll schön, dass du so ehrlich darüber bist. Mhm. Because das ist so voll wichtig. Ich auch. Ich war super unsicher.
Ja.
Unsicher, ruhig, weißt du?
Also ich war immer so der Klassenclown, musste mich mal profilieren, immer Lehrer fertig machen und so. Aber wenn dann ein Girl mit mir geredet hat, war ich so.
Retalk. Alle dachten, ich wäre der coolste Kerl. Ich war super schüchtern.
Ja. Ich war auch erst mit 16, 17, habe ich erst meine erste Freundin gehabt.
Ja.
Ich habe immer so gedacht, ja, ich habe schon Sex gehabt, mit so 13 so.
Mhm.
Nichts in diese Richtung gehabt und so.
Ja.
Deswegen fand ich es auch sehr interessant, dass so Parallelen.
Ja, ich finde es schön, das habe ich auch gemerkt. Guck mal, ich habe jetzt, ich habe an einem Film gearbeitet, ne? 90 Minuten, vielleicht gleich mehr dazu.
Ja, gleich in den nächsten.
Und da habe ich halt auch gemerkt, ich habe mit, das war mir auch wichtig, einfach mit so Jungs oder Männern zusammenzuarbeiten, die mich auch so repräsentieren, ne? Und da haben wir haben auch immer wieder gemerkt, da sind so viele unausgesprochene Parallelen. Und da war ich so, wie wichtig ist das, darüber zu reden?
Voll.
Also wirklich, so die einfachsten Sachen. Man ist dann, wir waren am Set, haben über irgendwas geredet, und ich so, ich habe die Szene geschrieben, weil das und das ist mir passiert. Und dann war so, ey, Bruder, ganz ehrlich, back in the days, das war so meine, wir hatten immer einen Austausch, wir haben uns nochmal richtig kennengelernt. Und das war halt auch einfach nochmal was anderes, weil so, man hat ja ganz oft das Gefühl, dass man so alleine ist, weißt du? Aber ist nicht der Fall. Das ist so wirklich so ein kollektives Ding.
Das ist krass. Ich habe auch über Corona eine Serie geschrieben, die heißt Black Lives Unlimited. Habt ihr auch zum ZDF und so geschickt und die haben sich das angeschaut und so einen Monat oder so haben die gebraucht, um das zu analysieren. Und dann, ich habe es auch.
Und dann kam Doppelhaushälfte.
Bro. Leider nicht. Da kam so, das ist so zwischen den Zeilen, haben sie halt gesagt, die ist zu black, die Serie. Die ist zwar diverse und alles und so, alles, was sie haben muss, aber so, das. Also, die hat das umschrieben, aber ich glaube, es ist halt einfach zu black. Und ich habe das halt, weißt du noch, als wir das einmal hier so einen Probedreh gemacht haben dafür? Ich habe so einen Trailer, also nicht so einen Trailer, so ein Proof of Concept habe ich gemacht, wie es ungefähr aussehen könnte, richtig, damit die Leute sich so ein bisschen vorstellen.
Genau,
und dann habe ich das an ein paar Schauspieler geschickt und die meinten zu mir so, hast du das selber geschrieben? Voll krass, das ist so das eins der besten Drehbücher, die ich seit langem bekommen habe, auch voll lustig, ich kann mich voll damit identifizieren. Und dann fand ich das halt so, so krass, dass das ist genau das, was du sagst, man hat als Afrodeutsch gar keine Identität, also solche Formate, wenn man die nicht selbst macht, so, weil dann habe ich gedacht, okay, ich muss das irgendwie dann selber mit Funding und so einen Scheiß selber machen, weil sonst hat das gar keinen Platz hier.
Ja, voll.
Weil keiner pusht das so öffentlich-rechtliche, obwohl die das Geld haben und auch einen Bildungsauftrag auch haben.
Genau.
Die machen das nur, wenn dann irgendwie wenn ein Weißer noch drin ist.
Ja,
oder so,
und
oder
wenn der Demand halt dafür da ist, ne? Wenn halt George Floyd irgendwie umkommt.
Dann wäre das krass gewesen.
Weißt du? Und ich finde das so interessant, weil du hast auch über das Afrodeutsche geredet. Ich zum Beispiel sehe mich gar nicht als Afrodeutsch.
Ja, ich auch nicht.
Also, also you know, ich verstehe den Term voll und ich verstehe auch, wenn Leute da so sagen, okay, yeah, that's me. You know, aber man darf auch nicht vergessen, der Term kommt aus Amerika. Es hat eine Afro-American Frau hat den Term so bestimmt. Weißt du? Genauso wie ich es schwer finde hier so. So, ich meine, Black verstehe ich auf jeden Fall, weil das so mittlerweile so universal. Aber dadurch, dass ich halt auch einfach so Familie in Amerika habe, weiß ich, dass der Black-Term einfach was damit zu tun hat, weil die Leute echt nicht wissen, wo die herkommen. Genau, dann nimmt man denen auch das so ein bisschen weg. Mhm. Weißt du? So wie, at the end of the day, egal ob du light-skinned bist oder dark-skinned hier in Deutschland, du bist African.
Und du weißt
weil
auch,
du weißt immer, wo du herkommst. Auch wenn du mit deinem Dad meistens nicht so viel Kontakt hast, du weißt, wo du herkommst.
Ja, voll.
Du weißt, wo du herkommst. Du hast nicht das Problem, dass du irgendwie DNA-Test hier und da machen kannst, irgendwie tracen. Na, du weißt direkt.
Ich habe selber sogar einen gemacht.
Ja, ich auch.
Der kam, kam unglaublicherweise raus.
Das kam raus.
Also mein Mom ist aus Iran, mein Vater aus Kongo, südöstlich Bantu, 49,5% und persische Reich, also was früher so Afghanistan, Iran und so, auch 49,5% und 1% China.
Okay.
Oh, aber macht Sinn, wegen persische Reich
ja,
sind dann von oben
die
so,
ganze Brücke,
sind so runtergekommen. So. Okay. Ich sag, krass, ich bin eigentlich komplett reinrassig.
Ja,
also auf der einen und auf der anderen Seite.
Seite.
Und ich finde es halt so, Afrodeutsch ist für mich auch befremdlich gewesen, das habe ich halt irgendwo gelesen gehabt, wo ich dachte, ich weiß nicht. Es gibt ja noch nicht mal so einen Begriff.
Du hast.
Also eine Bezeichnung
das nimmt
für uns.
Dir, das nimmt dir die Identität weg. Ja. Der Black Term ist da, weil du weißt nicht, wo du herkommst. Mhm. Deswegen ist dann African American, you know. Aber Afrodeutsch, du weißt ja, wo du herkommst. Ja. Warum solltest du das einfach so wegnehmen? Afro, like, was ist Afro? Ist das die Frisur? You know? So, nee, du bist Ghana, Deutsch. Mm. Das hat dann meistens was damit zu tun, so, okay, da ist so ein kleiner Afrika. Schmerz auch und ich tue das weg. Ne? Weil ich finde es auch interessant, ich bin auch so BIPOC und so diese Terms, damit kann ich auch nichts anfangen.
Habe ich auch letztens gesagt.
Weil das Ding ist auch da,
warum braucht
was
man,
heißt
warum braucht man einen Satz, um mich zu beschreiben?
Ey, also was heißt das auch?
Black people of
black
color.
Black people of color und people of color.
Ich habe es ja hier beim Podcast das erste Mal erfahren, dass es überhaupt sowas gibt.
So,
da hast du es erwähnt und ich so, hä, was soll das heißen? Ja, people of color. Ich so, was?
Also,
ich wusste das wirklich
und dann
nicht.
Auch so diese, dass du dich selbst damit identifizierst. Mm. Und das dann, und dann, ich finde es auch voll interessant, dass dann der Unterschied gemacht wird. Light skin Person ist POC, Dark skin Person ist
POC ist auch
aber
Araber.
Aber POC ist dann auch Araber und Türken. Ja. No, but that's a whole different, thing.
Ja.
Das hat nichts mit deiner Identität zu tun.
Ja.
Und dann ist auch so, weil ich finde manchmal diese Sachen, wie letztes Mal hatten wir Precious zum Gast gehabt und sie war dann auch so, ja, ich als People of Color, das dann quasi, das wird in dein Gehirn gebrannt, weil wenn du es nicht benutzt, bist du auf einmal nicht woke genug, dann kriegst du Probleme auf einmal.
Also bist gecancelt und so.
Gecancelt, weil du sagst, weil ich selber kann doch entscheiden, wie ich mich bezeichne.
Genau,
so, und schwarz war für mich mal okay.
Voll, 100%. Also,
so, warum soll ich so Black People of Color, wie also so ein Essay über mich schreiben oder sowas.
Aber
so.
Wie auch da, ey, jedem das sein, also.
Ja, jeder, wie er möchte. Ja,
also, wie er möchte, so, ne, wenn du schwarz und du bist Afrodeutsch, dann sei Afrodeutsch, aber für mich war immer, ich bin so Ghana-Deutsch, aber Ghana immer als erstes.
Ja.
Das war mir immer wichtig. Aber ich finde das, ja, so dieser Gedanke von so einer Identität, gerade von so einer gemeinsamen Identität, weißt du? Weil ich habe das letzte Mal auch drüber geredet, dass ich nicht mehr irgendwie so biracial sagen will. Ich will Light-Skin oder Dark-Skin sagen. Da orientiere ich mich irgendwie an den Staaten. Weil ich kenne das immer so, wenn ich in Amerika bin und da sind so meine Light-Skin-Dudes und wir haben da nie so Unterschiede gemacht.
Eine Frage, ja.
Ja, ja.
Denkt ihr, wir reden so oder denken so, nur weil wir ein bisschen älter sind? Weil ich glaube, die Jüngeren, für die ist es ja normal.
Für die ist das komplett
und
normal.
Und ich will das mal ein bisschen so vergleichen, weil ich weiß noch damals, meine Lehrerin Abi, es gab Schokoküsse und sie hat halt Negerküsse gesagt.
Ja,
so, weißt du, und für sie war das normal,
genau,
ist normal, bla bla bla.
Ja.
Und jetzt höre ich gerade unsere Gespräche an und denke so, ja okay, ich sag jetzt nicht biracial, ich sag immer noch light skin oder dark skin oder sowas. Und dann denke ich mir so, okay, es ist einfach nur, weil wir einfach älter geworden sind und es uns so beigebracht wurde und wir es nicht anders kennen. Und wir sagen einfach, nee, ich sag das so und so bleibt es auch.
Ja.
oder es ist einfach nur, weil wir keinen Bock darauf haben. Ja. Weil die, ich sag mal, die so 10 Jahre, die Generation 10 Jahre hinter uns, die kriegen es ja so mit.
Genau,
und
richtig.
Für die wird es ja normal sein und die werden das ja auch immer sagen, BPOC oder BPOC, die lernen das ja alles. Und da denke ich mir so, okay, müssen wir einfach ein bisschen open-minded dann mehr sein.
Ja, auf jeden Fall.
Weil die Generation vor uns, bei denen ist
war
es
auch
ja
nochmal ganz
genau,
anders.
Genau, genau, so, voll. Weißt du?
Da war es noch Neger.
Ja. So. Ist ja so, ja, weißt du? Ist ja, ja so, wirklich.
Ja, nee, da hast du voll, ja, ich glaube schon, dass das was damit zu tun hat. Aber wie gesagt, deswegen auch gerade nochmal so dieser Anschluss. Ich finde, wenn du so genannt werden willst, dann auf jeden Fall, yalla, do it.
Ja, jeder hat halt so
jeder
die
hat
Wahl,
so,
sich selber
genau,
so
das,
nennen, wie man, wie er es möchte. So.
Ich glaube, das ist das Wichtige. Das sagt auch ganz viel über Identität aus, dass du dir so denkst, okay, das ist okay für mich. Das klappt nicht.
Ja.
Und wie meinst du, wie wirkt sich diese Schwarzmännlichkeit in Berufen aus? So,
oh.
So besonders in der Gesellschaft, die, also in Deutschland jetzt
oh.
zum Beispiel.
Oh, boah, das ist eine super Frage. Du, boah, man. Oh mein Gott.
Weil
das ist eine Topic. Also für mich persönlich ist das ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Das ist dieser, du versuchst halt dieser Overachiever zu sein. Ne? Du hast halt, boah, man. Das Ding ist halt, was man nicht vergessen darf, ne? Guck mal, auch so Sachen wie Toxic Masculinity und so, ne? Die kommen halt nicht aus Afrika, die kommen halt hier aus dem westlichen Land.
Ja.
Und diese Terms wurden von Männern, ne? So, like, definiert, die nicht so aussehen wie wir.
Mhm.
Und so natürlich fallen wir unter die Kategorie Mann. Aber, und das hat auch nichts irgendwie mit Victim Mindset oder so zu tun, aber ihr wisst beide, dass es was ganz anderes ist, so ein schwarzer Mann zu sein.
Mhm.
It's a total different thing. Natürlich haben wir die Privilegien und wir sind in einem patriarchalen System, aber wir haben nicht die gleichen Privilegien wie Jens und Uwe. Und das ist auch nicht so irgendwie so, also ich gebe nicht, weil ich hole mir meine Sachen alle, die ich will, weißt du? Aber haben wir einfach nicht. Das ist einfach was komplett anderes. Und, you know, wenn ich mache mich zum Beispiel selbstständig, so, und meine Mom supportet mich mit allem, was sie so hat, you know, andere machen sich selbstständig und haben einfach, keine Ahnung, Money im Back und sind in 3 Jahren, keine Ahnung, wo ich dann irgendwie 7, 8 Jahre für brauche. Und das ist voll wichtig zu benennen, weil das separated uns sehr, you know, von der Norm, wie das hier gerade aussieht und was auch immer, weil wir sind hier und machen self-made Sachen. You know? Woanders läuft das und das heißt Radio 1 Live.
Ja, direkt.
And people getting paid.
Du musst dir vorstellen, ich habe dieses Konzept an allen möglichen Sender geschickt.
Ja, natürlich.
Geschickt und es war immer so, ja, wir wissen nicht.
Genau, aber
so.
Umso schöner, dass du es machst, weil wir müssen diese Leute sein, die es machen. So, wir etablieren gerade Sachen. Wir schaffen, wie wir gerade auch beredet haben, wir schaffen gerade Identität mit sowas. Es ist eine Plattform, weißt du? Und dann checkt man auch nochmal, ah, okay, Norm ist gar nicht so wie, you know, wie Emanuel, ja. You know. Emanuel ist nicht so wie Uncle D.
Mhm.
You know?
Jeder ist eine
Jeder
Persönlichkeit
ist,
für sich.
Genau so sieht's aus. Ja. Wir haben komplette Sachen. Ich bin übertriebener Star Wars Nerd. Guess what? Ich bin damals Skateboard gefahren. Wow.
Ja, ich auch.
You know?
Inline, also Skates, Halfpipe.
Und weißt du?
Also Skateboard
still,
und Star Wars auch.
Siehst du? But still
ich mag Star Trek nicht.
But still I'm black. Ja, Star Trek. Oh mein Gott. Hör auf damit. But still I'm, you know, und das kann ich auch sagen. Auch, you know, auch dann wieder so stereotypisch. I'm black as fuck.
Mm.
I love chicken. I love watermelon.
Ja.
Weißt
ja.
du? Aber ja. dann gibt's aber auch ganz andere Sachen. Mm. You know, ich mag Herr der Ringe. Ich mag Harry Potter.
Ja, Harry Potter hast
ich zum Beispiel. Ich hasse
Harry Potter.
Ah, siehst du?
Ja.
You know, it's like, ja. es ist so groß. Aber um darauf nochmal einzugehen, auf deine Frage. Wir haben halt so gerade... Ne, weil wir halt auch so, wir sind Männer, wir wollen providen, das ist einfach unsere, meistens die Natur.
Mhm.
Bei dem einen ein bisschen weniger ausgeprägt, bei dem einen ein bisschen mehr. So, wir wollen halt einfach Gas geben. Und du hast dann einfach so, you know, gewisse Einschränkungen manchmal, würde ich mal sagen. You know? Und man kann sich da immer so durchfuchsen und was auch immer, aber der Weg ist halt ein ganz anderer. Und was ganz oft passiert, auch nochmal, ne, so, um nochmal darauf so Referenz zu nehmen, wenn dein Selbstbewusstsein halt nicht so komplett vorne ist und das ist so von äußeren Faktoren abhängig, dann versuchst du halt immer so dieser Overachiever zu sein, ne, und machst das und machst das.
Das bekommen wir ja auch von unseren Eltern gesagt, genau, wenn du in Deutschland erfolgreich sein willst, natürlich, musst du 10-mal mehr als
Weißer machen. Aber ja, das ist ja Real Talk, das ist ja wirklich so. Sondern bist du halt dieser Overachiever und gibst halt die ganze Zeit Gas, Gas, Gas und kommst halt nicht so wirklich voran oder ein bisschen langsamer. Und was, glaube ich, das Allerschlimmste in der Situation ist, du siehst dann selber meistens gar nicht, was du alles machst. Also,
stimmt.
Persönlich, ne, ich weiß auf jeden Fall so, dass ich viel mache, aber ich gebe mir viel zu wenige Credits.
Ja.
Viel zu wenig. Ja. Genau, und ich setze mich halt so extrem unter Druck die ganze Zeit.
Das ist aber auch so ein Ding, ich hab so einen Coachin, die mir so ein bisschen so im Leben hilft oder golfen hat.
Mhm.
Und ich habe ihr genau das Gleiche gesagt. Ich meinte, guck mal, ich mache voll viel, so, ich mache diese Stand-Up-Comedy-Sache, jetzt mit YouTube angefangen, mit Späti und sowas und auch selber eigene Content, dann Podcast gemacht und so. Und auch versuche halt auch anderen Leuten eine Plattform zu bieten.
Ja, ja.
So, ne? Auch wenn unsere Plattform wächst, stetig zum Glück. Und da habe ich auch immer gesagt, so, ey, ich mache zu wenig. Manchmal, zum Beispiel, wenn ich zu Hause sitze und einfach so eine Stunde nichts mache, bin ich so, fuck, Alter.
Imposter-Syndrom.
Ich muss noch mehr machen.
Ja, ja,
mein Mindset war damals so, sobald ich aufstehe
und
Fitness war, muss ich produktiv sein, die ganze Zeit.
Richtig.
Bis abends, bis ich müde bin.
Ja, ja.
Dann gehe ich schlafen. Und dann, wenn ich eine Serie gucke oder dann fünf Folgen gucke, bin ich so, fuck.
Was habe ich gemacht? Imposter-Syndrom des Todes.
So.
Und das ist ein Ding, das haben Männer auch allgemein, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte bei schwarzen Männern. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Genau. So.
Und hinsichtlich der Frage wegen dem Beruf, ich finde, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, aber letztes Jahr zum Beispiel, jetzt den Kunden nicht nennen, aber ich habe für eine große Firma moderiert, war auch alles gut und so.
Mhm.
Und dann musste ich so einen Workshop, ne? Also da gab es im Vorfeld mehrere Treffen.
Mhm.
Ich sollte so ein riesen Event im Tempodrom moderieren als Moderator, als Hauptmoderator. Und dann gab es einen Workshop, Antidiskriminierungsworkshop gab es, ne? Bro, ich sitze da drinnen so, ne? Die reden so, Antidiskriminierung, dies, das, lalala. Und ich bin so, ja, okay, krass, cool, okay. Dann ich, also ich weiß nicht, warum ich hier bin, ich weiß ja, dass es so ist. So, dann zu Ende diese Live-Schalte und dann so, ja, dann frage ich so, ja, wie soll denn die Wortwahl sein? Also wie soll ich das Wording machen in der Moderation? Ja, so in deinem Ghetto-Slang kannst du das dann einfach so moderieren. Ich war so, hä? Ich so, okay, ich so, wie soll ich mich anziehen? Ja, so wie ihr euch halt so anzieht, so, ne, also, und der Typ, der mir das gesagt hat, ist so homosexuell, ne, wo ich dann denke, so, ey, der müsst du doch wissen, so, wie das, also, wie du mit einem anderen Menschen so umgehst, der quasi in Anführungsstrichen so eine Minderheit ist. Aber
warum soll er es wissen?
So, ne, dachte ich.
Ach so, okay.
So, ne, und dann war ich so voll geschockt, so, war ich so, okay, was soll ich jetzt was sagen oder soll ich jetzt nichts sagen? Ich will den Job ja auch haben, ne, und dann habe ich, und dann dachte ich mir, krass, ihr habt gerade einen Antidiskriminierungsworkshop, gerade vor einer Sekunde.
Ach so, ja, na klar.
Und direkt, wenn ich eine Frage stelle, ja, du in deinem, sorry, wenn ich das so sage, aber in deinem Ghetto-Slang.
Ja,
ich
hab, Klassiker.
Hä? So, oder wenn ich jetzt, ich hatte ein Casting gehabt für Juvelo TV, ne? Also hat mir eine Freundin irgendwie so gesagt, geh da mal hin. Hab ich da so ein Casting, so eine Stunde gemacht, Casting gemacht. Und dann meinte sie so, ja, das war eines der lustigsten Castings, die wir hatten. Aber, ja, wie soll ich das sagen? Deine Sprache, die ist so wie die, ist das jetzt rassistisch, wenn ich das sage? Ich weiß nicht. Ja, wie die, Araber. Ja, genau, du redest so ein bisschen manchmal so wie die Araber und hier in Neukölln und so diese dich, mich und, ne? Da ich so, nee, aber das ist, weil ich aus dem Rheinland komme. Und wir Kölner, wir reden halt so, wir haben halt den Sing-Sang. Und wir sagen dich, mich, dich. Das kann nicht sein. Sag ich, ja doch. Ja, ich frag mal die Claudia. Claudia, du kommst doch auch aus Köln. Ist das so? Ja, ja, wir sind Rheinland, wir haben den Sing-Sang. Oh, ja.
Aber das ist die Claudia. Nicht. Claudia hat dich gerettet.
Ja, Claudia hat mich gerettet.
Claudia
ist echt.
Claudia, save you.
Wo ich dann denke, krass, weil du nimmst einen Job an und alles, was sie sehen, ist eine schwarze Person.
Genau.
Und die denken dann, die haben dann diesen Helfer-Syndrom. Ey, aber auch dieses Black Lives Matter Nachwirkung.
Ach so, ja, ja.
Dieses so, ist auch cool,
ja, genau,
weil richtig. Bei der Moderation zum Beispiel war es so, die andere war das Gegenteil von mir. Mhm. Und er meinte, ich fand das ganz lustig, dass das so...
Ja, dieser Kontrast ist.
Dieser Kontrast ist.
That's the thing. Ist ganz lustig, sieht ganz süß aus.
Genau. Oder aber, andere Job, fahr mit dem Typen dahin und dann sagt er so, ja, ich bin mal gespannt, wie die Leute auf dich reagieren werden.
Ja, na klar. Aber, you know, aber am Ende des Tages ist es genauso wie am Anfang, das ist das, was die Leute so drin haben.
Ja.
Und was ich auch so gecheckt habe, so über die Jahre, so natürlich, guck mal, natürlich, so, ich glaube, in den 20ern war ich auf jeden Fall so mehr so rebellisch unterwegs. Mhm. Und dann, wenn jemand gesagt hat, oh, ich so halt dich, weißt du? Mittlerweile bin ich so ruhig, weil ich halt auch einfach voll checke, genauso wie, ey, die Leute, I swear, ich würde jetzt nicht als doof so bezeichnen, ne? Aber die wissen es einfach nicht.
Die checken das nicht.
Und ich bin so, ich bin auch mittlerweile so, boah, krass, ich habe mich damals wirklich so krass darüber aufgeregt, aber die checken das nicht. Ich könnte ihm das erklären. Wie oft kennt ihr diese Momente, wo ihr irgendwo seid, warte, letzte Szene vom Film, die ich drehe, ja? Vorm Montbijou, im Montbijou-Straße, vorm Telegrafenamt, ne? Mit so Blick auf den Fernsehturm. Und dann hatten wir so eine kleine Break und dann kommen so zwei Frauen und kommen so auf mich zu, hey man, do you have a cigarette? Und ich so, nee, ich rauch nicht. Und ich so, okay, yeah, no problem. Dann kommen so zwei Engländer vorbei und dann fragen die, ey, habt ihr Zigaretten? Und die Engländer, we don't speak German. Und ich so, ey, ist es nicht interessant? So, you know, dass ihr die fragt und die geben euch aber, ist schon interessant. Ja, ne? Und die so, ja, ihr wisst, du weißt ja, Berlin ist immer so international. Ja. Und ich so, hä? Was macht? Aber weißt du?
Ich habe so einen Sketch darüber gemacht mit John Smile aus Österreich, mit Joker Tululu
aus Hamburg. Geil. Yeah, yeah.
Ich aus Köln und ein Deutscher, weißt du? Und dann haben wir auch gesagt, dann fragt jemand so, ey, kannst du mir den Weg zeigen? Yeah. Und deine macht einen Hamburger Slang, Österreich-Slang, Kölsch-Slang. Und der Weiße kann nur Englisch.
Weißt du? Und was dann auch immer so voll oft passiert, ist dann, du redest dann auf Deutsch zurück. Und die
antworten, trotzdem auf
antworten
Englisch.
Dann wieder auf Englisch.
Ja.
Und dann bin ich so, ach so, like, das ist so krass bei dir drin.
Das ist wirklich bei denen drin,
das ist so drin, du checkst es nicht mehr. Und da war ich so, ey, da kann ich doch nicht sauer drüber sein.
Das passiert mir auch im Persischen.
Ja,
das
ist oder? Auch krass. Siehst du?
Ich war in Köln, im iranischen Restaurant.
Ja.
Und immer meine Mutter dahin. Schon lange gehe ich mit ihr dahin, so essen. So, ne? Und dann irgendwann die Kellnerin so, ach, das ist deine Mutter. Ich dachte die ganze Zeit, das ist deine Freundin. Nein, das ist meine, auf Persisch sagst du, das ist meine Mutter. Die so, kannst du Persisch reden? Die war so immer so, ne, so geschockt. Und dann kommt sie zurück, dann bestelle ich dann auf Persisch und so. Und dann sagt sie so, nee, ich kann nicht mit dir Persisch reden. Nee, geht nicht.
Wirklich nicht, ja?
Obwohl du Persisch redest.
Ja, obwohl ich Persisch rede.
Und die versteht alles.
Die versteht alles. Die so, nee, das passt nicht. Ich kann nicht mit dir Persisch reden.
Krass.
Ach, krass.
Und obwohl es im Iran, im Süden von Iran,
ja, natürlich,
gibt es ja Schwarze.
Natürlich.
Ich habe ja auch ein Kollektiv gegründet, Collective for Black Iranians. Da reden wir über die Geschichte.
Schön, voll schön.
Mittlerweile haben wir daraus eine Plattform gemacht, halt auch, um für eine Identität zu sorgen und geben Künstlern von dieser Intersection die Möglichkeit, sich da auszutoben. Und das Faszinierende ist halt einfach so, dass die denken, Die Schwarzen im Süden vom Iran sind dunkel, weil wegen der Sonne.
Ja, natürlich. Ja,
also die wissen nicht, dass die aus dem Slave Trade von Ostafrika nach in den Süden von Iran gekommen sind. Und deswegen haben die auch noch afrikanische Kultur dort. Und die Leute dort selber wissen ihre Geschichte nicht.
Nee, natürlich.
So, und wir haben dann so mit denen zusammen die Geschichte erarbeitet. Und
voll
so,
schön, super.
Und deswegen ist auch einfach Unwissenheit.
Ja, genau. Ist die meiste Zeit. Deswegen, genauso wie du es gemacht hast, du hast dich selbst zusammengetan und du schaffst dann dafür.
Ja.
Weißt du, anstatt das irgendjemandem zu erklären. You know, die sehen das dann. You know, wenn das jemand sehen will, dann sieht er das. Ansonsten halt.
Ich habe noch eine Story, ich hatte einen Auftritt gehabt, Weihnachten, vor Weihnachten in Hamburg irgendwo. So mein Ding gemacht, war gut und so. Und dann komme ich so von der Bühne und dann kommt, hab ich mir schon mal erzählt, aber kommt so eine ältere, dicke Deutsche so auf mich zu. Und ich so, oh, das war richtig lustig, du bist ein richtig guter Nigger.
Oh.
Ich so, hä, was? Ja, du bist ein richtig gut, cooler Nigger. Ich so, ich so kurz überlegt, so. Ich so, hä? Und nebenan, also direkt neben saß so, die mich gebucht hat, ne? Die ist einfach nur aufgestanden und gegangen. Die hat gar keinen Bock gehabt, so das mitzuerleben, so. Und dann war ich so, aber du weißt schon, dass das Wort, also ich bin entspannt damit, weil für mich ist es ein Wort und
Genau, gibt's nicht
in
so viel Power.
Wie du in meinen 20ern hättest genau. Gesagt, genau, ausgerastet, aber jetzt willst du ein Wort. Aber dann hab ich gesagt, du weißt schon, dass es bei manchen Menschen so, das kann manche Menschen verletzen, weil es wurde in der Vergangenheit immer so genutzt, um uns zu beleidigen und zu denunzieren. Meint die so, ja, ich darf das sagen. Ich sag, warum? Ja, ich habe einen Sohn, der schwarz. Ich sag, wow. Ganz andere Dimension von so. Ich so, ich so, hä?
Ignorant.
Ja, und dann sagt die, ich habe auch einen guten Freund, der ist, keine Ahnung wie er heißt, auch schwarz. Okay. Und der sagt immer, ich soll ihn Nigger nennen.
Nee, natürlich. Oh, gut
dann,
für ihn.
Dann meinte ich so, warum... Wenn ich mit Weißen darüber rede, warum gibt es immer diesen Schwarzen?
Diesen einen Schwarzen,
der sagt, ja, ist okay, dass du mich Nigger nennst.
Ja, ja.
So, und dann denke ich so, wie krass muss das sein, wenn deine Mutter weiß ist und die keine Ahnung hat von deiner Kultur.
Voll, voll.
Das war in dem Augenblick, war für
das
mich
das ist voll, Arme. Ey, auch, siehst du, das ist auch wieder so. Dass
auch diese, Junge auch, männlich.
Ja, was? Aber das sind sehr wichtige Gedanken. You know, und wir reden ja immer so viel über Identität und Community und was auch immer. Aber guck mal, wenn du Community auseinander nimmst, ne? Das heißt Common Unity. Das heißt, dass du ungefähr gleich denkst und dass daraus eine Einheit entsteht.
Na, geil,
okay. Aber, you know, there is no unity. Warum reden wir alle über eine Community, wenn es keine Identity gibt? Weißt du? So, das muss man so Step by Step angehen. Und das sind auch wichtige Themen, über die man so im Kollektiv reden sollte.
Ja.
Warum bist du so drauf, wie du drauf bist? Ja, meine Mutter wusste es nicht besser. You know, die hat ein schwarzes Kind gehabt. You know, Vater war weg. Ein bisschen complicated. Die wusste es nicht besser. That's just what it is.
Nennt dich Nigger. Oh my God. What up, Nigger? Komm hier.
Oh my God.
Das ist krass. Das ist echt krass.
Aber weißt du, es gibt so viele, man, es gibt so viele Themen, worüber man reden kann und worüber man auch reden sollte.
Aber was gibt es für Strategien, um diese Community, besonders in Deutschland, zu etablieren? Heißt das, dass wir, wie wir schon gesagt haben, dass erstmal überhaupt eine Identität geschaffen werden muss, damit überhaupt dann im Step 2 quasi eine Community entstehen kann, oder was ist so der Lösungsansatz oder was
ich glaube, also ich habe auch keine, ne, ich bin auch nicht so allwissend,
naja,
I don't know.
Aber was denkst du?
Ich glaube, dass sowas, ne, so wie das Leben halt ist, und das finde ich auch zum Beispiel, das ist zum Beispiel sowas sehr, das habe ich nicht so aus dem Deutschen mitgenommen, dieses erstmal das und das und das. You know, ich bin so, ey, das Leben spielt so, wie es spielt. Und ich glaube, sobald so das Gedankengut da ist, okay, ey, wie kann ich das machen, you know, dann erschafft man was, dann sitzt man in Räumen, dann redet man über sowas und das sind dann so die Menschen, die man anzieht und dann wird sich das so weitertragen und so entsteht dann irgendwas, weißt du, ist genauso wie in der Natur, you know, du kannst nicht sagen, okay, der Baum wird 5 Meter groß, weil ich das an dem und dem Tag...
Aber du musst aber gießen erstmal, es muss regnen erstmal.
Weißt du, so irgendwas passiert dann, der wächst dann und das kannst du nicht so wirklich so hervorsehen. Deswegen, ich glaube, das ist wichtig, dass jeder einfach für sich sowas Kleines schafft, aber dann auch nicht vergisst, dass man zusammenkommt und dann auch nicht vergisst, dass man, you know, auch wenn man BIPOC ist und POC und alles, dass man trotzdem einen gemeinsamen Nenner hat, you know, and that at the end of the day, we are all African. Und es ist auch nicht schlimm, so den Term kann man auch claim und auch nicht seitdem Afrobeat irgendwie cool ist oder was auch immer. Na, ist okay, it's alright, claim it, egal wie du aussiehst. Und ich glaube, das ist so das erste Ding. Und dann, ich glaube, Kommunikation, wie immer, ne, für jede gesunde Beziehung.
Ja.
Dass man einfach mal redet. Genauso wie du gerade erzählt hast, wo du gecheckt hast, oh krass, diese Frau hat gar keine Ahnung. So, of course bringt das dem so bei und dann ist er die ganze Zeit vielleicht in denial sein ganzes Leben und will damit nichts zu tun haben, weil Papa dann auch nicht da war. Aber wenn er dann einmal mal im Raum ist mit uns und wir reden mit ihm, sieht die Welt schon wieder ganz anders
aus. Ja, hast du halt direkt unlocked.
So. Genauso wie du gerade darüber geredet hast, dass, you know, dein türkischer Kollege dir diese Nana-CD schenkt und dann geht deine Tür auf. So, ich glaube, wir müssen alle so allgemein einfach so diese you know, hier gibt es zu viel von diesem Gatekeeping-Ding. Wir müssen die Türen aufmachen.
Meinst du das schwarze Gatekeeping?
Ja, ganz viele. Ganz viele in noch nicht mal hohen Positionen wollen dann so die einzige Person da sein.
Ja.
You know, which is also a German thing. Weißt du? Ist aber like, muss hochholen. Deswegen, you know, wie gesagt, jeder macht das aus verschiedenen Gründen, aber deswegen, Leute wie Tite, ne, Yannick, der das auch mit ihm macht, auch bei Puma. Das sind Jungs und Kwame auch, ein guter Kollege von mir, der bei Zalando arbeitet, der, der das Adan-Netzwerk dahin gebracht hat und das duale Studium mit so, you know. Das sind Menschen, die reden da nicht drüber. Die machen das einfach. Yannick hat mich damals, ich bin damals schon als ich anfangs in Berlin war, 2017 hier rübergezogen. Ich hatte 2018, 19 meine ersten Jobs für Puma als Videoguy. Und wir waren zusammen in London und ich habe da gedreht. Ja. You know? Nicht, weil es irgendwie darum ging, okay, Diverse Inclusion. Na, weil da ein Bruder ist und der ist so, ey, der macht das gut. Come on, let's go. Weißt du? Ohne irgendwie drüber nachzudenken. Einfach gemacht.
Ja, davon muss es mehr geben.
Weißt du? Und das ist halt das Wichtige. Weil es gibt uns schon, wir sind in diesen Positionen schon, wir sind schon unterwegs. Weißt du? Und natürlich haben wir jetzt vielleicht nicht die heftigste Financial Power, aber wir haben Kraft und nicht alles ist okay, Business. Business kommt immer später, ist auch wichtig, ne? Money ist auch wichtig, aber erstmal muss es zwischenmenschlich klappen. Genau, erstmal zwischenmenschlich, dann können wir nochmal über Business reden. Weil wenn ich dir nicht traue, dann warum sollte ich irgendwie mit dir Geld zusammen machen? Makes no sense.
Was denkst du, wie viele Schwarze leben in Deutschland? Weißt du das?
Oder
was, also wenn du es nicht weißt, was schätzt du?
Boah, das sind nicht viele. Ich glaube, wir machen so ein Prozent aus oder so, ne? Ich glaube, das sind so alle in Düsseldorf.
Und in Köln.
Und in Köln, so NRW. Nein, boah. Ja, so unter eine Million.
Unter eine Million, sagst du?
Ja, oder? Oder knapp drüber?
Es sind 2 Millionen.
2 Millionen mittlerweile, okay.
Aber ich muss sagen, also ich frage die Frage einfach so, weil ich will die Reaktion immer sehen. Aber ich war geschockt, weil ich dachte, wir sind viel zu wenig. Ich finde das.
Es sind immer noch nur
weil ich dachte, wir wären viel, viel mehr. Hätte ich gedacht, so, viel, viel mehr.
Warum kommt dir das so vor? Hast du schon mal drüber nachgedacht?
Also ich habe nicht darüber. Ich habe erst darüber nachgedacht, als ich erfahren habe, dass wir 2 Millionen sind.
Ja, und.
Und dann war ich so, also ich war dann so, hä, so wenig? Ich hätte gedacht, wir sind. Weil, wenn man denkt, so 80 Millionen Menschen,
genau.
86
oder so. Oder sogar 6 oder 84 Millionen Menschen in Deutschland und davon sind nur 2 Millionen schwarz, genau. Dachte ich so, was? Ja. So wenig?
Stell dir vor, es gibt Leute, regen sich darüber auf.
Ja. Das ist Nummer 1 auf jeden Fall. Und dann ist halt super interessant. Und jetzt checken wir, und deswegen bin ich bin halt, da muss man aber auch hinkommen. Ne? Mhm. Es passiert viel, ne? Man kämpft für die Identität, man hat Personal Issues und Traumas und was auch immer, die zu bewältigen sind, you know. So, daran muss man sein ganzes Leben arbeiten.
Mm.
Aber mir war es immer wichtig und das, you know, das hat mir meine Familie in den Staaten beigebracht, meine Mom auch. Meine Mom ist eine, you know, like, she's a proud Hausa Woman, weißt du? Und meine Mom hat mir damals immer gesagt, es geht nicht darum, so gemocht zu werden, passt voll, ne, zu der Zeit, so like. Es geht darum, dass Leute so Respekt vor dir haben, weißt du? Und das hat mich, glaube ich, immer so ein bisschen weggetan von diesem Victim-Mindset.
Okay.
Auch wenn ich dann gesehen habe, okay, Leute sind die ganze Zeit meckern. Of course, habe ich mich damals drüber aufgeregt, wie wir alle. Mhm. Aber irgendwann war ich so, okay, warte mal. Und dann habe ich gecheckt, ach so, die wissen das gar nicht, weil ich nicht so emotional reagiert habe, weißt du? Und genauso wie du das gerade sagst, so, wir sind 2 Millionen, und es kommt uns aber vor, als ob wir viel mehr sind. Mhm. Weißt du warum? Weil wir alle krass untereinander connected sind. Aber wir sehen das halt nicht, wenn wir die ganze Zeit so sind, oh mein Gott, das und das und das und das. Wir sind übertrieben krass connected miteinander. You know, du, Jeff, bla, Sophie, so, da ist so ein ganzes Netzwerk. Weißt du? Und deswegen denken wir, dass das so übertrieben viel ist. Na, wir sind echt am Start. Mhm. Für die Leute, die da sind, sind wir echt am Start. Und das ist halt auch so ein Ding, warum es nicht so wirklich den Sense of Community gibt, weil wir einfach von den Zahlen ziemlich wenige sind.
Ja.
Weißt du? Aber es kommt. Mhm. Genau. Ja, da bin ich mir sicher.
Ich glaube auch.
Genau.
Gut, kommen wir zu Spill the Tea.
Spill it!
Okay.
Und da geht es nur um Emmanuel und seine Projekte. Und zwar hast du mir erzählt im Vorfeld, dass du einen 90-minütigen Film abgedreht hast.
Yeah.
Und ich kann mir vorstellen, wie viel Arbeit das gewesen sein muss, weil allein, als ich meine Drehbücher zu meiner Serie geschrieben habe und dann diese ganzen Angles, da musst du Storyboard, wie filme ich das, Schauspieler, Location Scouting, Kameramänner, weil bei mir war das Konzept so ein bisschen, ich weiß nicht, wie das bei dir war. Mhm. Also ich bin auf die Idee gekommen, weil mir, kennst du Mickey? Mickey Mess, der ist auch, der war ist Kölner, war immer reinige Fuchs an der Tür.
Dick, die Welt ist so klein. Ich habe die krasse Story mit Mickey.
Ja?
Mickey ist auch mit wem ist er
mit
da?
Jenny.
Mit Jenny jetzt,
ja,
ne?
Genau.
Die haben ein Baby und so.
Ja,
ne?
Ja, genau, genau. Und ich habe mich mit ihm während Corona getroffen und habe ihm erzählt, dass ich so Drehbücher aufpunche und lustiger mache wie Disney und so ein Scheiß. Und er meinte so, Bro, schreib doch mal eine Serie über so Schwarze. Weil
super.
Da hat er mir über Sam der Sachse was erzählt, aber der meinte, die machen da irgendetwas.
Ja.
Deswegen, jetzt ist die Zeit, um das zu machen.
Ja, ja, ist immer die Zeit.
Und dann habe ich, das war krass, ich habe auf einmal, ich saß so vor meinem MacBook, boom, einfach geschrieben.
Genau.
Und dann war das auf einmal fertig, so, okay, krass, okay, heftig. So.
Das musste auch raus, ne? Hast du gemerkt, ne?
Das musste einfach raus, so, weißt du? Und, dann war das halt voll interessant, dass er mich dann halt so krass damit also inspiriert hat, das zu machen. Und deswegen weiß ich einfach, wie viel Arbeit ist, das alles so unter den Hut zu bekommen, weil allein die. Ja, genau. Und dann mein Konzept war, weil ich gesehen hatte, ich habe mit jemandem, der hat mir ein bisschen geholfen, das zu schreiben, ein weißer Dude, deutscher Dude, und der hat mit Comedy Central voll viel gemacht.
Okay, schön.
Und der hat mir dann erzählt so, ey Bro, voll krass, wir brauchten einen schwarzen Kameramann, aber wir haben, weil Comedy Central hat so eine Vorgabe, die brauchen so ein Diversity-Black-Dings.
Da muss so eine Quote jetzt erfüllt werden.
Genau, Quote muss erfüllt werden und die haben keinen gefunden. Ich dachte, das kann doch nicht sein.
Ja.
Also, dann haben wir random einfach irgendeinen Black Dude genommen, der hat dann irgendwas anderes gemacht und dann haben wir gesagt, der wäre der Kameramann. Dann war in meinem Kopf krass, dann soll mein Konzept sein, dass ich auf Schlüsselposition bei meiner Produktion schwarze Leute haben will.
Natürlich.
Und dann, guck mal, wie krass, dann war ich im Soho-Haus bei Manu, der hatte da einen Pop-Up-Barbershop. Ne? Dann sitze ich da so und ich denke die ganze Zeit, fuck, ich brauche einen schwarzen Kameramann. Und dann schneidet der jemanden die Haare, Michelle, was geht bei dir so, nix, was machst du so? Sagt der, Moise, kennst du Moise? Sagt so, ey, was machst du? Mein Name ist Moise, mein Name ist Norm, bla bla, was machst du? Ich bin Kameramann. Ich sag, was? Das Kameramann, hab dem mein Drehbuch geschickt, der war direkt so, okay, ich bin dabei.
Sehr schön.
Und deswegen finde ich das, deswegen weiß ich, was für eine Arbeit dahinter steckt. Und deswegen weiß ich auch, deswegen meine Frage so, was waren die Herausforderungen bei deinem Projekt und was geht's bei deinem Projekt? Und hast du auch so das Gefühl gehabt, okay, das soll ein bisschen Blackout sein oder bist du da offener und sagst so, ey, Hauptsache, das Endprodukt ist geil?
Also das Endprodukt, da bin ich auf jeden Fall offen, aber auf jeden Fall ist Blackout wichtig. Weißt du? So die Narrative vorgeben ist, glaube ich, wichtig, weil genau das, was du gerade gesagt hast, dass du es irgendwie wegschickst und es wird gesagt, ey, eigentlich, you know, und da wird über irgendwas geredet und jeder weiß es eigentlich. Und ich war immer so, ich habe mich selbstständig gemacht mit so einer Vision und ich war so, ey, ich habe gewisse Ziele und die will ich auch erreichen für mich und ich bin immer offen für Kollaboration, aber ich gebe den Maßstab immer vor. You know, ich mache jetzt nicht sowas, weil das, was wir machen, hier, das auch, das ist neu. Ich mache das nicht, um irgendjemand zu pleasen. You know? So, ich mache das wirklich, so das hat educational purposes. Und ich muss es einfach genauso machen, wie ich es denke. Und natürlich, wenn da irgendjemand bei ist, der irgendwas besser kann, egal wie der aussieht, dann hilft er mir dabei. You know? Aber es ist wichtig, dass du, so, das ist deine Geschichte. Du musst die raw uncut genauso erzählen, wie du erzählst, weil das deine Realität ist. Und es gibt von diesen verschiedenen Realitäten nicht viele. Gerade von schwarzen Realitäten in Deutschland. Weißt du? So, und guck mal, bei mir war es, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, war es immer so, okay, Bucketlist ist independent, ein Kurzfilm mindestens, independent ein 90-Minüter mindestens. Und ich glaube, ich hatte auch immer eher das Ziel, so, weil ich habe, wie gesagt, Imposter-Syndrom, ich habe mir so alles selber beigebracht, ich mache Kamera, genau, ich bin Singer-Songwriter, ich bin noch immer gesigned, das heißt, ich kenne mich mit Sound aus, weißt du, ich edite alles, ich mache Grading, alles, weil ich das alles mir angeeignet habe. So, aber ist halt auch wichtig, dass du einfach ein Team hast, kannst nicht alles alleine machen, weil irgendwann, boah, das geht nicht, weißt du, und das hatte ich auch lange. Deswegen war, ich glaube, die größte Herausforderung für mich, diesen Film zu machen, war eher psychologisch. Ganz vieles so zu unlearn, auch mit dem Gedanken zu spielen, ey, okay, ich denke groß, ich brauche Leute, mit denen ich zusammenarbeite, ich will kollaborieren, ich will wirklich rausgehen und dann auch, ich glaube, das Heftigste war, lernen, so, anstatt die ganze Zeit zu geben, auch anzunehmen. Weil ich habe mich richtig komisch gefühlt, als mir Leute teilweise geholfen haben, weil ich wusste nicht, wie sich das anfühlt. weil ich dachte irgendwie die ganze Zeit auf Teufel komm raus, ich muss alles alleine machen. Aber das ist nicht so.
Dieses Loslassen.
Genau, richtig. Ich musste wirklich loslassen. Ich musste das machen. Und ich habe halt, mir war es wichtig, weil ich glaube, in jeder Tätigkeit, die ich so mache, ne, gerade Musik und Film, habe ich so jede Station einmal abgelaufen. Ne? Ich habe in der Musik Songwriting, Management, Tourmanagement, alles Mögliche schon gemacht. Ne? Beim Film genau das Gleiche. Ich habe ja für Sam in Sachse die Doku gefilmt. Okay. Da war ich Kameramann mit Travis zusammen, weißt du? Und Poljana Baumgarten war in der Regie und Viviane war Co-Directorin. Und das war halt auch alles immer voll schön. Ne? Und das habe ich gerne gemacht. Aber du weißt halt, wie das ganze Backend aussah. Ne? Und ich war dann da cool und wir waren dann diverse vor der Kamera und haben das auch cool gemacht und was auch immer. Aber die ganze Struktur hinter mir sah nicht so aus wie ich und hat mich nicht repräsentiert. Was schön und gut ist, aber ich brauchte einfach was anderes. Genau, ich war immer so, ich will mich nicht hinstellen da und dann habe ich irgendwie eine Förderung angenommen und dann ist da irgendjemand von Unternehmen und dann macht den Daumen und wir sind so diverse. Ich war so, na, und deswegen war ich auch so, ich nehme das Geld nicht an. Mhm. Und dann war ich so, okay, I'm gonna put my own money up. Und das war das Geld, was ich so von Disney gemacht habe und Arte. Und das habe ich auf Seite getan und ich wusste, es wird knapp. Das war auf jeden Fall financial risk, you know. Mhm. Auf jeden Fall, oh mein Gott, like.
Immer kommt was dazu.
Oh mein Gott, you know, auf einmal bist du so financial, was auch immer, but I love to provide, you know. Ich bin schwarzer Mann, irgendwie definiere ich mich auch darüber, wie viel ich habe. Ja. Das heißt, wenn mein Konto so ist, bin ich so.
Ja, ja,
wenn mein Konto so ist, laufe ich so rum, ja. Emo. Ja. Genau. Ja, ja. Und dann musste ich auch lernen, mich zu detachen. Ja, so von diesem so Sinn von Mann, von Geld.
Auch in the importance.
Ey, das war so crazy. Und das war so die Herausforderung, was das persönlich mit mir einfach gemacht hat. Und natürlich dann auch so mechanisch und technisch, you know, Pre-Production selber machen, mich mit Actors treffen, mit Leuten, wo ich mir denke, ey, ich könnte mit denen zusammenarbeiten. Weil mein Ziel war auch, ey, ich mache das gerade zum ersten Mal, dass ich rausgehe und mir ein Team so zusammenstelle. Das sollen wirklich Menschen sein, mit denen ich auch in der Zukunft arbeite. Mhm. Ich will das nicht so einmal und dann wegwerfen.
Ja.
Weil plus, ich habe nichts, womit ich euch bezahlen kann, aber es war halt immer so, mein Arrangement war halt immer so, deswegen, es geht nicht immer um Geld. Mein Arrangement war immer, ey, ich habe das und das vor, da und dafür brauche ich dich. Ich kann dir kein Geld geben, aber was du brauchst, egal was du brauchst, sag mir das. I can make it work. Mhm. Und es hat auch immer geklappt. Irgendwie connecten, in so Haus oder was auch immer. Oder ey, genau. Oder ich brauche hier was. Oder ey, ich brauche hier eine Aufnahmemöglichkeit. Ich muss hier irgendwie ein Showreel machen. Kannst du das irgendwie cutten für mich? Okay. Ich war so perfekt. Genau, und das ist alles, das hat alles voll schön geklappt. Und ja, das war eher das, so dieses Loslassen, Anlernen, Leute zusammenholen, you know, auch, wie gesagt, das finanzielle Thema war ein großes Thema im Film, wirklich, das war so, weil am Ende des Tages ist es ein Film, der über 100 Minuten jetzt ist.
Krass.
Ich habe vor 4 Jahren angefangen zu schreiben. Es hat sich immer was geändert. Es war ein sehr persönliches Thema. Weißt du, im Film wurden natürlich auch immer wieder nochmal Entscheidungen getroffen. Jetzt am Ende des Tages machen da, ich glaube, sind so 50 Leute dran beteiligt. Wow. Und es ist eine komplette Independent-Produktion. Mm. Weißt du?
Glückwunsch, Mann.
Danke, ja, Bruder. Dankeschön. Und das Thema ist wichtig. Und du siehst halt, ohne drüber zu reden, siehst du halt Menschen, die so aussehen wie wir. Und es sind Männer. Und es geht um Liebe.
Mm.
Genau. Und es geht nicht irgendwie um Identität. Es geht einfach nur um Liebe. Und ja, da kann sich, und das meine ich, da kann sich jeder hineinversetzen.
Ja. Ja.
Aber es ist einfach wichtig, dass sie so aussehen wie wir.
Ja.
Und es ist eine deutsche Narrative und sieht nice aus. Und es ist eine Welt, die Claudia jetzt vielleicht nicht so kennt. Aber ist gut, soll die sich angucken.
You know, Claudia!
Claudia!
Aber weißt du, und ich glaube, das war wirklich so, auch so ehrlich zu mir zu sein, ganz viel zu unlearn und loszulassen. Ey, und dann echt so zu sehen, dass es echt viele Menschen gibt, die einfach helfen wollen.
Ja.
Und mein Team war so, you know, nicht, dass ich es darauf anlege, aber mein Team war so super diverse. You know? So, da ist Mike, der hat Steadicam gemacht, den habe ich bei Disney kennengelernt. Dann gibt es Dennis, der hat Ton gemacht, den habe ich bei Disney kennengelernt. 45-Jähriger, nein, ein bisschen älter, sorry, Dennis. So, weißt du? So, Ava hat Produktionskoordination gemacht. Dann, you know, Sarah hat auch Production Assistant gemacht. Dann, you know, Starring war groß. Und ja, das waren alles Leute, die hatten wirklich Bock da drauf. Okay. Und das war so, du bist dann drin und du bist so, boah, okay, wir stemmen das jetzt und es ist ein Monsterprojekt und was auch immer. Aber dann bist du so am Set und so und du bist so, wow, we really doing this actually. Mhm. Und das gibt dir nochmal so einen Sense von, was möglich ist. You know, genauso wie du da irgendwie einfach was runterschreibst und dir dann denkst, oh krass, weil wir uns manchmal auch so ein bisschen limitieren. Voll. Und wir denken, wir brauchen kurz, ey, okay, nee, das ist, ZDF sagt, das ist cool und deswegen kannst du das machen. Mhm. Na, nee,
we dann, don't dann erst recht.
Genau.
So, richtig. Weißt du?
Weißt
so
du? Ist, ja. Aber auch davor schon daran denken, dass es nicht needed. Weißt du? Man kreiert was, das ist immer das Gute. Ich finde immer das Gute ist, man kreiert was, was noch nie da war und wenn dann jemand kommt, you know, tust du den auf Augenhöhe.
Ja.
Und dann sagst du den, okay, das ist das, was ich von dir brauche, aber das ist das, was ich bringe. If you don't want it, it's all right.
Ja, move on.
I'm right. Ja. You know, ich krieg das irgendwo. Es gibt 100.000 Wege, weißt du? Ich bin jetzt zum Beispiel nicht irgendwie auf Förderung aus Deutschland angewiesen. Hm. Ich habe Leute in Amerika, die ich kenne, was vielleicht Privatinvestoren wären.
Ja.
Weißt du? Die auch eine Möglichkeit sehen, hier zu investieren. Weil bei denen bin ich immer zu, wir sind irgendwie unter 5 Millionen Menschen hier und wir haben nicht so wirklich so was Eigenes. Dann sind die okay, mal gucken, was da so geht. You know, so es gibt 100.000 Möglichkeiten. Mm. So. Und das war, glaube ich, ja, Herausforderung war einfach, das war, boah, ich habe so viel über mich nochmal kennengelernt.
Das ist auch the journey.
Ja, ja, ey. Genau. Und das ist auch wichtig. Das habe ich gemerkt, so, weil ich hatte so eine eigene Deadline für mich und dann habe ich gemerkt, wie so die letzten 2 Wochen von diesem, was ich euch gerade erzählt habe, so ich war sehr im Moment, habe alles so um mich herum gesehen. Es gab so voll viele Coincidences, die keine Coincidences waren, weil es einfach so sein sollte, ne?
So krass,
by the grace. Ich meine das wirklich ernst, so.
Ja, ja.
I swear. Und dann ist es halt wirklich so passiert, ich war auf der Zielgeraden und dann wurde das auf einmal wieder zu diesem External Validation, Bestätigungsding. Mm. Und dann war ich so, okay, ich muss das machen, damit das und das passiert. Und ich musste mich voll bremsen. Und ich war so, wow, krass, hier war ich lange nicht mehr drin. Und dann habe ich auch gecheckt, wow, ich habe das sehr oft und sehr lange in meinem Leben gemacht.
Mm.
Weil ich so lange nicht mehr, weißt du, so da drin war. Und auf einmal bin ich da wieder so schnell reingerutscht. Und dann war ich so, okay, wieder zurück. Dann war ich noch ganz genau, war ich das Wochenende bei meinem Girl. Und dann ging es auch wieder besser. So, dann hatte ich wieder so einen klaren Kopf und dann wusste ich auch wieder, warum ich das mache. Und dann denkt man auch wieder größer.
Ja,
man
muss halt immer mit dem Herzen denken.
Genau.
Manchmal kommt da der Mind und sagt so blablabla.
Richtig, das Ego, ne, Gesundheit.
Gesundheit.
So, dann habe ich mich so ein bisschen wieder zurückgenommen und dann siehst du wieder Sachen. Ach so, ja, okay, das ist jetzt groß. Warte mal, ich habe jetzt das am Start. Lass mich mal wieder ein bisschen Luft rausnehmen und gucken, wie ich das am besten mache. Und jetzt nicht, muss nicht irgendwo hinlaufen, weil ich habe das ja eh schon da.
Weißt du? Und wie heißt dein Film? Also darf man das schon wissen?
Ja,
also bist du Werbung machen?
Ja, auf jeden Fall. So, das ist auch so, jetzt so, wo es anfängt. Der Film heißt Liebe, A Tale of the Loving Man. Ja.
Und kannst du da auch die Hauptdarsteller nennen? Also, oder
ja, die Hauptdarsteller sind Akim van Flodrop, guter Freund, NRW, Black Dude, Nigerian Brother.
Naja Boy.
Nigerian Brother. Kevin Kilonzo, Kenyan Brother.
Hast du die alle gecastet? Oder wie bist du auf die gekommen?
Und warte, lass mich noch. Und okay. Marvin Krüger.
Mhm.
Marvin Krüger ist halb Deutsch, halb Jamaican. Aber you know, as I said, light skin, dark skin connections. Yeah. Everybody's black. Ey, das Leben ist interessant. Marvin habe ich gecastet. Ich habe mal so Startup Inkubator-Zeugs gemacht und da waren wir auch in Ghana für und das habe ich mit einem Freund gemacht, der heißt Paolo und Paolo wusste immer, was ich so mache und er meinte, ey, ich habe hier einen Schauspieler, Marvin, ich glaube, du musst ihn kennenlernen. Dann haben wir uns getroffen, haben geredet und das so cast ich.
Okay.
Ich bin so, oh, das klappt von der Frequenz.
Mm-hmm.
Der hatte am gleichen Tag wie ich Geburtstag, es war so Cancer Energy, ich war so, es klappt. Ich muss gar nichts sehen.
Mm-hmm.
So, und dann habe ich auch ein paar Sachen gesehen, da war ich so, aber ich weiß ja als Regisseur, wie ich den einsetzen will.
Ja.
Und das hat komplett geklappt.
Du sagst ihm ja auch so, mach so, mach so.
Genau,
mach so,
richtig. Aber was auch immer wichtig für mich ist, so allgemein, das habe ich erkannt als Regisseur, weil das war auch die Journey, dass ich auch so gucken konnte, okay, wie will ich in Zukunft meine Filme drehen, war, dass ich wirklich so schon autark Menschen habe, die das so verkörpern, was ich auch so in der Rolle sehe. Ich will nicht, dass du das komplett, es sei denn, wenn du jetzt irgendwie ein Alien oder so spielst, ist das was anderes. Aber wenn du so einen Real-Life-Kerl spielst, würde ich, dass das sehr authentisch ist, weil, wie gesagt, wir müssen Geschichten von uns erzählen. Wir müssen da manchmal noch nicht mal irgendwie so komplett verkleiden und so. Das, so wie wir sind, das kennen die meistens eh nicht. So, okay, I'm just give you like the simple truth, kind of.
Wann wird das ganze Projekt veröffentlicht? Oder hast du schon Go-To-Stellen, wo du sagst, okay.
Ja, ich habe Go-To-Stellen, aber die sind, you know, business.
You know. Aber okay. Hast du, also wann dieses, ist so dein Plan?
Dieses Jahr gibt es auf jeden Fall so
Screening.
So Premieren-Screenings, aber ich werde den noch nicht so öffentlich machen.
Okay. Genau. Wie, erstmal.
Genau, richtig. So erstmal so Cast und Leute, die relevant sind dafür. Und genau. Und was ich auch halt gemerkt habe, ist, Netzwerk ist halt alles, ne?
Das ist
Netzwerk, Netzwerk ist alles. Ich hatte wirklich so Zusprüche von so Leuten. Eike Wolf ist auch eine Person, die ich nennen muss, ist von Studio Babelsberg, der mich auch gefragt hat, ey, wie kann ich dich unterstützen und so.
Geil.
Weißt du? Und das sind so, da war ich so, ey, lass mich das erstmal machen. Ich komme noch auf dich zu. Weil ich wusste, ich bin gerade erstmal auf dem Weg, lass mich das erstmal machen. Ich setze so einen Standard für mich und dann kann ich mir, dann ist auch nochmal, you know, es geht, für mich ging es natürlich auch in dem Film, auch Herausforderung, auch natürlich auch um Business. So, ich war auch so, Leverage ist wichtig. Okay, was kann ich machen, dass ich ein Produkt habe, was cool ist, ne, was attractive ist, was self-made ist, was so mich pleased, auf jeden Fall, das ist das Allerwichtigste, aber was auch so universell ist und was, you know, was so wirklich so mit jedem so resonated, ne? Aber was trotzdem halt so komplett authentisch ist. You know, das war auch so eine Herausforderung. Ja. Aber dann im gleichen Moment auch nicht so wirklich, weil es war eigentlich, sei du selbst. Aber das ist ja auch so ein Ding, ne? Diese Drifts und was auch immer.
Das stimmt.
Ja.
Ja, geil, Mann. Wir sind auch schon am Ende des Podcasts. Vielen Dank, dass du da warst.
Yes, danke schön.
Für deine Energie, für deine Storys. Sehr inspirierend, danke. Auch jetzt für mich wieder.
Danke.
Es hat wieder mich reliven lassen. Ich dachte, okay, ich muss was aus meiner Serie jetzt machen.
Nein, am Ende des Tages. Aber guck mal, ich sitze ja auch schon hier. Ja. Ne? So, du machst ja schon.
Ja, auf jeden Fall. Nee, bei mir ist immer so, ich mache das immer nach Gefühl. Ich frage immer so, okay, ist ein bisschen spirituell jetzt, ein bisschen, aber ich frage so mein Higher Self, so ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, das nochmal anzugehen, das ganze Ding, oder ist es nicht gekommen? Und ich spüre halt langsam, weil es ist ja auch immer so, wie du deine Realität kreierst, so du kommst, erzählst mir davon.
Natürlich.
Das inspiriert mich, das sagt, dann tingelt es bei mir wieder so.
Ich sitze nicht umsonst hier, sage ich dir.
So, und dementsprechend nochmal ein großes Dankeschön.
Ja, danke auch für die Einladung, für die Zeit.
Zu kommen. Vielen Dank an dich, Herr D.
Vielen Dank an dich auch, Norman, dass du gekommen bist. Pünktlich.
Pünktlich, ne? Ich war der Erste, war ich diesmal.
Pünktlich, ja. Alter, ja.
Pünktlich.
Sehr gut.
Ne? Sehr schön.
Deswegen, Leute, schaltet auch das nächste Mal wieder ein und checkt Emanuel ab. Instagram, Social Media sind verlinkt in der Beschreibung. Vergisst nicht, uns zu folgen oder uns alle zu folgen. Macht die Glocke an und wir sehen uns demnächst wieder.
Yes, bye.
Yes.